Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu den Mediennachrichten an diesem 11. April 2018. Wir reisen heute in den Mediennachrichten international durch die ganze Welt oder zumindest durch Europa und die USA. Im Tweet der Woche tauchen wir in mittelalterliche Architektur und Religion in Europa ein. Stichwort ist dabei die christliche sogenannte Abendlandkultur. Und im Hier und Jetzt schauen wir zusammen mit Karl Pfeiffer nach Ungarn. In Ungarn ist am Wochenende gewählt worden und wie die Medien darauf reagieren, damit hat sich Alex beschäftigt. Wir reisen dann weiter über den Atlantischen Ozean, denn dort stellt Google dem US-Militär jetzt Software-Technologie zur Verfügung und in den USA bleiben wir auch überwiegend in unseren folgenden Kurzmeldungen.
Herzlich willkommen zu den Mediennachrichten Kurznachrichten, wo wir auf die vergangene Woche blicken und schauen, was in der Welt der Medien und der Technik so passiert ist. Ecuador entzog WikiLeaks-Gründer Julian Assange den Internetzugang. Das berichtet der Standard.at auf seiner Internetseite. Julian Assange habe sich dazu verpflichtet, während seines Exils in der ecuadorianischen Botschaft keine Äußerungen zu inneren Angelegenheiten anderer Staaten zu machen. Assange äußerte sich vor wenigen Tagen zur Situation Kataloniens. Ecuador befürchte, die Äußerungen Assange gefährden die Beziehungen von Ecuador zu den EU-Mitgliedstaaten. Assange befindet sich seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London, da er eine Auslieferung an die USA befürchtet. Gründe für eine Auslieferung wären geheime Dokumente der USA über die Kriege im Irak und Afghanistan, welche auf Assange-Plattform WikiLeaks enthüllt wurden. Der US-Konzern Apple benutzt weltweit nur noch saubere Energie. Laut heise.de verkündete Apple-Vorstand Lisa Jackson, dass Apple nun zu 100% erneuerbare Energien benutze. Dabei seien nun alle Büros, Rechenzentren, Einkaufsläden und eigene Fabriken auf erneuerbare Energien umgestellt. Bei geringerer Auslastung werde überschüssige Energie ans öffentliche Netz gespeist. Außerdem sollen sich 9 weitere Produktionspartner von Apple verpflichtet haben, bei der Herstellung von Apple-Produkten erneuerbare Energie zu verwenden. Insgesamt haben sich damit 23 Zulieferer von Apple zur Nutzung erneuerbarer Energien verpflichtet. US-Heimatschutz weitet Medienbeobachtung aus. Wie Netzpolitik.org berichtet, suche das US-Ministerium für Heimatschutz einen Dienstleister, welcher in der Lage sein soll, über 200.000 Quellen in Echtzeit zu überwachen. Der in der Ausschreibung der Behörde gesuchte Dienstleister solle dabei klassische Medien, Blogger und soziale Netzwerke beobachten. Außerdem sollen die verschiedenen Quellen in Echtzeit übersetzt werden. Außerdem benötige das US-Ministerium für Heimatschutz eine Datenbank über Journalisten, Redakteure, Korrespondenten, Blogger und Meinungsmachern in sozialen Medien. In der Datenbank sollen die Kontaktdaten sowie Daten über verfasste Beiträge und Publikationen enthalten sein. Als Grund für diese Ausschreibung führe das US-Ministerium für Heimatschutz an, das Projekt sei nichts weiter als die übliche Praxis der Beobachtung aktueller Ereignisse in den Medien. US-Behörden wollen Social-Media-Daten bei Visumsantrag prüfen. Der Standard.at berichtet, dass die US-Regierung plant, die Einreisebestimmungen zu verschärfen. Dabei sollen Reisende bei einem Visumsantrag für die Einreise in die USA ihre Social-Media-Konten angeben, die sie in den letzten 5 Jahren benutzen. Außerdem sollen Telefonnummern und E-Mail-Adressen angegeben werden. Jährlich beträfe dies rund 15 Millionen Reisende. Die Pläne können noch 2 Monate von der Öffentlichkeit kommentiert werden, bevor der Vorschlag umgesetzt wird. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg spricht vor Kongress. Davon berichtet der Standard.at auf seiner Internetseite. Mark Zuckerberg möchte dabei um Entschuldigung bitten. Grund hierfür ist der Skandal um die Herausgabe von Nutzerdaten an die Firma Cambridge Analytica. Die Anhörung begann am Dienstag. Heute will Zuckerberg auch noch vor dem Handelsausschuss des Repräsentantenhauses sprechen. Ab Montag werden betroffene Facebook-Nutzer über die erfolgte Datenweitergabe an Cambridge Analytica informiert. In einem offenen Brief setzen sich Nichtregierungsorganisationen für die E-Privacy-Verordnung ein. Darüber berichtet Netzpolitik.org auf seiner Internetseite. Über 20 Nichtregierungsorganisationen wenden sich in dem offenen Brief an die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, die E-Privacy-Verordnung nicht länger zu blockieren. Die E-Privacy-Verordnung würde die Datenschutzgrundverordnung ergänzen und den Schutz der Daten ausweiten. Die EU-Mitgliedstaaten blockieren die E-Privacy-Verordnung. Seit Monaten machen Industriegruppen in der EU fast wöchentlich mit offenen Briefen, Auftragsstudien und prominenten Stellungnahmen Stimmung gegen die E-Privacy-Verordnung. Die Unterzeichner des Briefes für die E-Privacy-Verordnung argumentieren mit der Beliebtheit des Datenschutzes in der Bevölkerung. 2016 sprachen sich etwa 90% der EU-Bürger für datenschutzfreundliche Voreinstellungen, einfacheren Schutz gegen Tracking und für das Recht auf verschlüsselte Kommunikation aus. Die E-Privacy-Verordnung soll zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai in Kraft treten. Das waren die Mediennachrichten-Kurznachrichten. Ich wünsche noch viel Spaß bei den weiteren Mediennachrichten.
Ja, wir erinnern uns kurz zurück an letzten Sonntag. Dort wurde in Ungarn gewählt und Radio Korax hat sich mit Karl Pfeiffer die Reaktion der ungarischen Medien auf diese Wahlergebnisse angesehen.
Jobbik hat in den letzten Jahren die antisemitische und antiziganistische Rhetorik auf Kleinflamme gesetzt. Es versuchte, in die Mitte zu kommen, und es ist ihnen gelungen, sozusagen ihre Stimmen, das war bei den vorigen Wahlen, 2014 waren es über 20% und jetzt sind es über 19%. Also sie haben ihren Stimmenanteil gehalten. Die Oppositionsparteien jedoch, die Linken und Linksliberalen, die bei den vorigen Wahlen sich auf eine gemeinsame Liste geeinigt haben und damals 25% bekommen haben, haben nur 18% bekommen. Die sind jetzt separat angetreten. Aber das ist nicht wesentlich. Das Wesentliche ist an dieser ganzen Sache, dass durch diese Wahlen dem Orbán-Regime der Anschein gegeben wird, ein demokratisches System zu sein. Und das ist es nicht mehr. Die Demokratie wurde in Ungarn, das sagt ja Orbán selbst, abgeschafft. Also er sagt, wir haben eine illiberale Demokratie. Es gibt entweder Demokratie oder keine. Und das ungarische System ist keine Demokratie.
Ja, das war Karl Pfeiffer, Journalist, schon seit Jahrzehnten. Ein ganz bemerkenswerter Mensch mit Dutzenden Publikationen, die zu empfehlen sind, über die Folgen einer Wahl, die am vergangenen Wochenende stattgefunden haben, die ja auch nicht wirklich überrascht haben, zumindest das Ergebnis. Viktor Orbán wird zum dritten Mal in Folge Ministerpräsident. Seine Partei hat eine erfolgreiche Wahlkampagne geführt, eine xenophobe Wahlkampagne. Nun kann die Partei noch ein bisschen mehr verändern in ihrem Sinne, denn eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit hat sie gewonnen. Die ersten Glückwünsche kamen dann auch von der Front National und von der AfD. Und man denkt sich so, woran lag's? An der antisemitischen Rhetorik Orbáns, an der Fremdenfeindlichkeit, an den Korruptionsvorwürfen, an der ungarischen Opposition, die zerrüttet ist. Und wenn man dann noch sieht, dass auf dem zweiten Platz die rechtsradikale Jobbik gelandet ist mit 26 Mandaten, ist diese Frage des Warums umso wichtiger.
Es gibt konkrete wirtschaftliche Interessen. Große deutsche Autofirmen lassen in Ungarn arbeiten und die machen Profit. Und bekanntlich geht der Profit dieser Firmen vor dem Interesse, vor Demokratie. Eigentlich müsste jetzt die SPD, die müsste jetzt dagegen auftreten. Und das tun sie aber nicht. Sie sind eingebunden in einer Koalition mit der CDU, CSU. Und sie schweigen zu diesen Sachen oder beziehungsweise sie heben den Zeigefinger und sagen, na, das ist nicht schön, was ihr da macht. Aber es wird nicht abgestellt. Die EU könnte natürlich abstellen. Sie haben ja die Finanzen in der Hand. Sie können zum Beispiel fordern, dass über alles Rechnung abgelegt wird, was dort veruntreut wurde von EU-Geldern. Es gibt Untersuchungen, aber die Untersuchungen laufen dann so, dass die EU ersucht, die ungarische Staatsanwaltschaft etwas zu tun, der es natürlich nicht einfällt, etwas gegen Orbán und seinem Dunstkreis zu tun. Also da gibt es also einen Widerspruch zwischen dem, was schon im Spiegel, in der Zeit, in allen linksliberalen Organen in Deutschland, was da geschrieben steht und dokumentiert wird über die Orbán-Regierung, und zwischen der Politik der deutschen Regierung, die eigentlich nicht daran rüttelt.
Ja, soweit Karl Pfeiffer über Die Wahlen in Ungarn, die fanden ja am vergangenen Sonntag statt. Und so richtig ging auch schon davor niemand aus, dass Orbán die Wahl verlieren könnte. Und das heißt nun, nach 8 Jahren Orbán, gehen sie weiter. Die Kampagnen gegen Geflüchtete, die Kampagnen gegen Kritiker, überhaupt gegen freie Medien. Denn die Medienlandschaft wurde in den vergangenen Jahren durch Orbán bereits weitestgehend vereinheitlicht und auf Parteilinie gebracht. Kritische Medien wurden geschlossen. Welche mediale Stimmung derzeit in Ungarn herrscht, welche Medien noch irgendwie unabhängig Bericht erstatten können, darüber sprachen wir mit den Journalisten Stefan Oschwart.
Also was mich sehr überrascht hat, im Staatsfernsehen war ein Kandidat einer linken Splitterpartei zu Gast. Also alle Kandidaten haben natürlich Raum im Wahlkampf, das sieht das Gesetz so vor, das müssen die Medien machen. Und der hat diese paar Minuten Bühne dafür genutzt, um richtig abzurechnen mit den öffentlich-rechtlichen Medien. Denn er sagt, er kommt, obwohl er der Chef einer Oppositionspartei ist, seit 4 Jahren dort überhaupt nicht mehr vor. Und drohte dann auch, also wenn die Opposition jemals gewinnen würde, dann sei auch die Zeit der Journalisten dort in dem Studio abgelaufen. Also sehr deutliche Kritik gesendet in staatlichem Fernsehen, was eher dafür bekannt ist, ein Regierungssprachrohr zu sein. Denn das muss man sagen, seit 2010 hat die Regierung Orbán doch sehr dafür gesorgt, dass die staatlichen Medien, also Radiosender und Fernsehsender, wirklich zu Regierungssprachrohren wurden. Es wurden 1000 Leute rausgeworfen, beziehungsweise man hat es eleganter gemacht, man hat ihre Verträge einfach nicht verlängert. Es gibt Berichte, ich habe selber mit Leuten gesprochen, die für die einzige Nachrichtenagentur MTI gearbeitet haben, beziehungsweise damals für das staatliche Fernsehen. Es gibt jetzt auch Berichte anonym von Mitarbeitern einer Medienholding, die gegründet wurde, MTVA, die berichten, es gibt klare Vorgaben, was man schreiben und sagen darf und was eben nicht. Das geht bis in kleinste Details, also bis ins Design einer Nachrichtenmeldung hinein. Also vorne Fidesz, Mitte vielleicht ein bisschen Opposition und hinten raus auch wieder Fidesz. Es gibt ja eigentlich eine Verschränkung von Regierungspropaganda und Medienberichten. Also ich habe das selber auch erlebt, zum Beispiel, wenn man regierungsnahe Medien online besucht, dann klickt man einen Artikel an und dann poppt als erstes eine Regierungsannonce einem entgegen. Und dort findet man ähnliche Textbausteine wie dann im redaktionellen Text. Also da gibt es überhaupt keine Trennung mehr zwischen redaktionellem Inhalt und Werbeinhalt, also in dem Fall dann Regierungswerbung. Also das ist im Moment die Situation. Aber, auch das muss man sagen, es gibt eine sehr wache Online-Szene und es gibt hier und da doch ganz interessante neue Medien, die entstanden sind, Investigativplattformen wie Direkt 36 oder Adlazo, die wühlen und die machen wirklich eine ganz tolle Arbeit, die finanzieren sich über Crowdfunding, aber kriegen auch Gelder von Stiftungen. Und die wühlen auch ganz unerschrocken zum Beispiel in den Geschäften der Familie Orbán herum.
Das sagt Stefan Oschwart. Der hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht über die Orbán-Regierung. Es nennt sich Pushta-Populismus, Viktor Orbán, ein europäischer Störfall.
Zum Beispiel der Verbandschef des ungarischen Journalistenverbandes, Miklós Hargitay, der sagte eben, man darf Pressefreiheit, die Definition, die bislang galt, nicht verwechseln mit der modernen Definition von Pressefreiheit. Früher habe eben gegolten, solange Journalisten alles schreiben können und nicht ins Gefängnis kommen, herrscht Pressefreiheit, aber er definiert das eben auch anders, nämlich ob Leute an alle Informationen rankommen, die sie denn brauchen für ihre politische Willensbildung und auch für ihren jeweiligen Alltag. Und da sagt er, in der Hinsicht gibt es eigentlich keine Pressefreiheit mehr. Und das würde ich auch so bestätigen. Also wenn Sie in die Provinz fahren, dann kriegen Sie nicht mehr jede Zeitung. Und überhaupt, die Regionalzeitungen sind ja auch mittlerweile unter der Fuchtel regierungsnaher Oligarchen. Und wenn man die alle nebeneinander legt, dann bekommt man ein sehr, sehr einseitiges Bild dessen, was im Lande dort so los ist. Also man muss schon sehr suchen, um alternative Meinungen auch zu bekommen. Und man muss zum Beispiel Internetzugang haben, weil viele regierungskritische Medien im Netz unterwegs sind. Und man stelle sich vor, die Omi auf dem Land, die hat wahrscheinlich von Internet vielleicht mal gehört, aber benutzen kann sie das wahrscheinlich eher nicht. Und ich kenne Dörfer, da gibt es wenig private Internetanschlüsse, weil das auch nicht so ganz billig ist für den Durchschnittsungarn. Und zum Beispiel in dem Heimatdorf meiner Großeltern, da gibt es eine Bibliothek, die hat Öffnungszeiten, was weiß ich, bis 12 Uhr und dann ist Schluss, ja. Und dort steht ein frei zugänglicher Computer, ja. Das sind so die Rahmenbedingungen, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und da ist Ungarn in mancherlei Hinsicht doch noch ein bisschen zurück, ja. Und das hat eben Auswirkungen auf die Mediennutzung. Hauptinformationsquelle sind nach wie vor die staatlichen TV-Sender oder eben auch private Sender, die aber auch von regierungsnahen Oligarchen übernommen wurden. Also der Radius oder der Einfluss kritischer Medien ist eher beschränkt. So hat zum Beispiel Clubradio, ein privates, regierungskritisches Radio, seine Regionalfrequenzen verloren, ist also nur noch übers Netz oder in Budapest zu empfangen. Auch das schränkt natürlich die Medienvielfalt weiter ein.
Ja, sagt Stefan Oschwart, der als Journalist lange Jahre in Ungarn gearbeitet hat für Dutzende Medien. Von öffentlich-rechtlich bis freie Radios war da alles dabei, der auch ein Buch veröffentlicht hat, vor kurzem, Pushter Populismus, Viktor Orban, ein europäischer Störfall, das war noch die Frage. Nach den Wahlen in Ungarn hat übrigens auch Reporter ohne Grenzen gleich dazu aufgerufen, sich deutlich zu positionieren gegen die Aushöhlung der Pressefreiheit in Ungarn. Und Reporter ohne Grenzen hat nochmal darauf hingewiesen, dass die erneut gewählte Regierung von Orban mit teilweise wörtlich vorgefertigten Stücken die Berichterstattung im staatlichen Rundfunk bestimmt, dass sämtliche Regionalzeitungen im Besitz von Orban-freundlichen Unternehmen sind, dass auf der Rangliste der Pressefreiheit Ungarn seit dem Amtsantritt von Orban um fast 50 Plätze gefallen ist. Eine so starke Verschlechterung sei, so Reporter ohne Grenzen, ohne Beispiel in Europa. Die Regierung Orban zerstöre nicht nur den Rechtsstaat in Ungarn, sie ist eine Gefahr für demokratische Bestrebungen in ganz Europa. Denn regierungskritische und investigative Berichterstattung findet sich, wenn überhaupt, nur noch in Online-Portalen. Und die haben eine deutlich geringere Leserschaft.
Und von Ungarn springen wir in die USA. Google entwickelt viele Technologien, zum Beispiel auch welche zur Analyse von Luftaufnahmen. Und diese Technologien werden schon seit dem letzten Jahr vom US-Militär genutzt. Lorenz hat einen Blick auf diese Meldung geworfen.
Google ist ein Weltkonzern. Das steht sicherlich fest. Das Unternehmen hat seine Finger in sehr vielen Bereichen unseres täglichen Lebens im Spiel. Das ist bekannt und nichts Neues. Auch ich nutze einige Dienste des Unternehmens. Dass Google seine Technologien nicht nur zur Nutzeranalyse für Werbekunden nutzt, ist auch klar. Schon länger arbeitet das Unternehmen auch mit dem US-amerikanischen Militär zusammen. Vor kurzem kam heraus, dass Google seit April vergangenen Jahres mit dem Department of Defense bei der automatisierten Analyse von Drohnenbildern zusammenarbeitet. Zu diesem Zweck wurde das Algorithmic Warfare Cross-Functional Team, kurz AWCFT, ins Leben gerufen. Unter dem Namen Project Maven verfolgt das Team das Ziel, mithilfe von Machine Learning die von Drohnen aus der Luft aufgenommenen Bilddaten auszuwerten. Dadurch ist es möglich, Objekte wie zum Beispiel Autos schon aus sehr großer Höhe zu erkennen. Die Website Gizmodo berichtete im März dieses Jahres als erste über diese Zusammenarbeit zwischen Google und dem US-Militär. Die Informationen dazu kamen von mehr als 3000 empörten Google-Angestellten. Diese kritisieren, dass das Unternehmen Ressourcen für militärische Zwecke zur Verfügung stellt. In diesem Zusammenhang stellt sich auch für mich die Frage, ob ein so großes Unternehmen wie Google militärische Ziele unterstützen sollte oder darf. Natürlich, Google sieht das nicht als Problem. Ein Sprecher des Unternehmens verkündete, dass dem Pentagon Schnittstellen für TensorFlow zur Verfügung gestellt worden seien. TensorFlow ist der Name von Googles Open-Source-Programmbibliothek für maschinelles Lernen. Der Sprecher sprach weiterhin auch davon, dass das Programm nur für nicht geheime Daten und nur für nicht offensive Zwecke eingesetzt werde. Trotzdem liegt wohl auf der Hand, was das Militär mit dem Einsatz der Software bezweckt. Es soll natürlich im Kampf gegen den Terror eingesetzt werden und, wie ich es einschätze, vermutlich dabei helfen, Drohnenangriffe besser zu planen. Es klingt gut. Künftig sollen durch die größere Zielgenauigkeit weniger Zivilisten bei Drohnenangriffen sterben, so der Plan. Aber führt dies jetzt auch dazu, dass noch mehr Drohnenangriffe auf Syrien und den Irak geflogen werden? Kommt es dann aber auch trotz der Software nicht wieder auf eine absolut gesehen gleiche Anzahl von zivilen Opfern wie vorher? Die Antwort darauf weiß wohl nur das Pentagon. Schon immer wurden zivile Entwicklungen auch für militärische Zwecke gebraucht. Deswegen überrascht es mich auch nicht besonders, dass Google nicht abgeneigt ist, durch Gelder des Pentagons die eigene Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Allerdings hat meiner Meinung nach ein solches Unternehmen auch eine moralische Verantwortung und sollte sich nicht zum Werkzeug des Militärs machen. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn sich die Verantwortlichen mal an ihr eigenes Motto halten würden. Don't be evil.
Tweet der Woche. Im Vogel der Woche präsentiert Ihnen Ralf jeden Montag sein Lieblingsvögelchen. Ich präsentiere Ihnen im Tweet der Woche jeden Mittwoch mein Lieblingsgezwitschere. Gezwitschere vom Kurznachrichtendienst Twitter. Wir beginnen diese Woche mit einem Tweet von Manfred Weber von der CSU, den ich jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblings-Twitterern oder Vögelchen zählen würde, der aber unfreiwilligerweise eine ganz interessante Diskussion ausgelöst hat. Mit folgendem Tweet also von @ManfredWeber. If we want to defend our way of life, we must know what determines us. Europe needs a debate on identity and dominant culture. Sehr dick aufgetragen und natürlich versehen mit einem Bild einer katholischen Kirche, mit einem großen goldenen Kreuz. Und klar ist, es geht mal wieder um die viel zitierte weiße christliche Leitkultur, die sogenannte abendländische Tradition. Das hat dann jemand aufgegriffen und hat daraus tatsächlich mal eine Debatte über die Identität und die dominante Kultur in Europa gemacht. Insbesondere mit Bezug auf das Mittelalter, auf das sich ja diese Leitkulturdebatten neben der Aufklärung sehr gerne beziehen. Folgen Sie mir also auf eine kleine Zeitreise und lassen Sie uns gemeinsam unseren unvollständigen Geschichtsunterricht ein wenig vervollständigen. Wir lauschen den Worten von @StephanHechel. Schon im 8. Jahrhundert, als das Mittelalter noch kaum begonnen hatte und das Christentum in Europa noch gar nicht so gefestigt war, wurden muslimische Grabstätten in Frankreich angelegt, wie ein Artikel vom Guardian 2016 belegt. Das Kalifat von Córdoba in Spanien war unter muslimischer Herrschaft ein Kultur- und Wirtschaftszentrum, geprägt von religiöser Toleranz und Schutz von Juden und Christen. Dazu das Bild Jude und Muslim beim Schachspiel aus Madrid, der Bibliothek des Escorial, 13. Jahrhundert. In den islamischen Kulturzentren Spaniens wurde in vielen Fällen den Nordeuropäern erst ermöglicht, verloren geglaubte Texte der griechischen Antike wiederzuentdecken und zu übersetzen. Im Bild der persische Mediziner Al-Razi, Verfasser des Recueil des Traités de Médecine. Sizilien wurde jahrhundertelang vom Islam geprägt, erlebte in dieser Zeit eine kulturelle, geistige und wirtschaftliche Blüte und galt als arabisches Königreich als die wahrscheinlich progressivste Region Europas. Auch Kaiser Friedrich II. Bewunderte die arabische Kultur. Aus dem arabisch-normannischen Sizilien stammt auch der Krönungsmantel der römisch-deutschen Kaiser, heute zu sehen in der Schatzkammer in Wien, der mit orientalischen Motiven und arabischer Schrift verziert ist. Moment. Der Krönungsmantel, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, auf das sich auch die Chefideologen rund um Hitler und heutige Nazis sehr gerne beziehen, dieser Krönungsmantel trägt arabische Schriftzeichen und orientalische Motive? Ja. Er wurde eben in Sizilien gefertigt, was zur damaligen Zeit, völlig selbstverständlich, eben nicht der Schmelztiegel weißer christlicher Kultur war, wie heute gerne über Europa behauptet wird. Das war für mich auf jeden Fall in diesem Thread einer der größeren Augenöffner. Doch weiter mit @StephanHechel. Die Tabula Rogeriana von 1154 des islamischen Gelehrten und Kartografen Muhammad al-Idrisi war fortschrittlicher als anderes Kartenmaterial der Zeit und wurde noch jahrhundertelang kopiert. Sie wurde für den normannischen König Roger II. Angefertigt. Auch die darstellende Kunst des sogenannten europäischen Mittelalters war alles andere als weiß, wie @MedievalPOC immer wieder eindrücklich aufzeigt. @MedievalPOC, tatsächlich ein super spannender Account, der eben mittelalterliche Kunst tweetet, in der das Bild vom weißen christlichen Europa, sagen wir mal, wenigstens angekratzt wird. Und einen ganz konkreten Tweet von @MedievalPOC hat Stefan Hechel da auch verlinkt. Im Beispiel ein Bild aus den Grandes Chroniques de France, Frankreich zwischen 1332 und 1350, in dem wir einen zwar weißen König sehen, um den herum, aber viele hochrangige Personen im Bild sind, die nicht ganz so weiß aussehen. Im italienischen Bari verschmolzen sogar in Anbetungsstätten Elemente christlicher und islamischer Kultur. Die Decke der Cappella Palatina in Palermo ist im arabischen Mukwanas-Stil gebaut. Dazu sehen wir ein Bild dieser Kapelle, das sehr, sehr eindrucksvoll ist und tatsächlich im unteren Bereich mit den vielen Ikonendarstellungen und der Goldverzierung an eben alte katholische Kirchen erinnert, aber in der Decke in eine völlig andere Richtung geht. Auch war das Christentum bereits im Mittelalter keineswegs eine rein weiße Angelegenheit. Doch die christlichen Königtümer Afrikas, etwa Nubien und Äthiopien, die werden nur allzu gern verschwiegen. Der gesamte nordafrikanische Raum kann seit der Antike zum europäischen Kultur- und Religionskreis gezählt werden. Womöglich stammen sogar prominente Figuren wie Kirchenvater Isidor von Sevilla aus Afrika. Zusammengefasst? Kulturkontakt mit der afrikanischen und arabischen Welt sind integrale Bestandteil der europäischen Geschichte, in wirtschaftlicher, kultureller und auch religiöser Hinsicht. Das weiße Europa ist, genauso wie das rein christliche Europa, ein Konstrukt. Die europäischen Rechtsextremen, zunehmend aber auch die Konservativen, erschaffen als Grundlage für ihre rassistisch motivierte Politik ein Bild eines rein weißen christlichen Europas, das es in Wahrheit nie gegeben hat. Das dürfen wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Wer mehr darüber lernen will, muss auf jeden Fall bei dieser hervorragenden Artikelserie im @publicmedieval anfangen. Race, Racism and the Middle Ages. Thread Ende. Ja, mit diesen Worten endet der Thread von Stefan Hechel, den Sie nachlesen können bei @StephanHechel. Da müssen Sie ein bisschen zurückscrollen bis zum 3. April, da fängt es nämlich an, da finden Sie das. Und die besagte Artikelserie im Public Medievalist, die sei Ihnen sehr ans Herz gelegt. Die finden Sie unter www.publicmedievalist.com. Da finden Sie die Kategorie Special Series und unter den Special Series eben die Reihe Race, Racism and the Middle Ages mit aktuell 42 Artikeln, super, super lesenswert. Und die nächste Special Series vom Public Medievalist, die nennt sich Gender, Sexism and the Middle Ages und auf die bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Und mit diesen spannungsvollen Worten verabschiedet sich der Tweet der Woche an diesem Mittwoch. Machen Sie es gut.
Ja, und damit verabschieden wir uns auch aus den Mediennachrichten für diesen 11. April. Ihr könnt die Mediennachrichten nachhören, wenn ihr zu spät eingeschaltet habt oder wenn ihr euch denkt, krass, das muss ich mir nochmal zu Gemüte führen, nachzuhören unter radiokurax.de oder auch auf freie-radios.net.